Meine sehr verehrten Geschwister, wisst ihr, wo Gott wohnt? Wisst ihr das? Im Licht, er wohnt im Licht, richtig. Wenn ich die Kinder frage, wo wohnt Gott, dann sagen sie im Himmel. Ich sage, Gott wohnt, ja Gott thront mitten im Lobgesang seines Volkes. Das heißt, wenn wir so singen, da ist Gott in unserer Mitte. Ja, und wir sind auch da. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und Einladung. Wir sind gerne hierher gekommen, um diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Das Thema dieses Gottesdienstes oder dieser Predigt heißt ja Gemeinde, in der wir leben können. Gemeinde, in der wir leben können. Gemeinde, das ist ja nicht nur ein Thema, sondern das ist ja der Bereich unseres Lebens. Ich möchte zu Beginn einfach einige persönliche Daten zu meiner Gemeindebiografie sagen. Ich bin als junger Bursche am 4. Juni 1942 auf das Bekenntnis meines Glaubens in Görlitz getauft. Das sind jetzt 65 Jahre her. Frage: Ist jemand noch länger Baptist? Noch vor 65 Jahren, unsere Schwester. Ich dachte schon, ich wäre der Seniorenpastor oder Seniorenmitglied hier in dieser Gemeinde. 65 Jahre. In diesen 65 Jahren war ich Mitglied in 10 Gemeinden. Eine davon noch in Schlesien. Und zuletzt seit 1984 in Mannheim. In der Hälfte dieser Gemeinden war ich Pastor. Ich sage das deswegen, ich habe der Gemeinde sehr viel zu verdanken. Der Gemeinde ist mir Jesus begegnet als mein persönlicher Herr. In der Gemeinde habe ich die Berufung zum Dienst als Prediger des Evangeliums empfangen und dadurch hat mein Leben eine neue Dimension gewonnen. In der Gemeinde habe ich wunderbare Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, an meiner Berufung festzubleiben, die mir geholfen haben, auch in schwierigen Situationen durchzustehen und durchzuhalten. Ja, aber was noch sehr viel wichtiger ist, in der Gemeinde habe ich meine Frau kennengelernt. Und im nächsten Jahr feiern wir miteinander Goldene Hochzeit. Ein wunderbares Geschenk. Natürlich gab es in diesen vielen, vielen Jahren in der Gemeinde auch Schwierigkeiten. Habe ich Ärger erfahren und auch selber Ärger verursacht. Die Gemeinde, in der wir leben, ist eben die geliebte, ärgerliche Gemeinde. Und trotzdem, es ist die Gemeinde Jesu Christi, die unter der Zusage steht, dass auch die Pforten der Hölle und die Macht des Todes seine Gemeinde nicht überwältigen können. Und meine verehrten Geschwister, dieses Wort hat unser Herr noch nicht zurückgenommen. Dazu steht er. Gemeinde, in der wir leben können. Ich lese dazu noch einige Verse aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 6. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus und in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und tue das Gebet mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und bin darin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Meine verehrten Geschwister, kennt ihr die Geschichte von Mr. Brown? Mr. Brown? Ein farbiger Amerikaner wollte Mitglied werden in einer christlichen Gemeinde in New York. Er meldet sich bei dem zuständigen Pastor an und bittet um ein Gespräch, das ihm auch gewährt wird und trägt dem Pastor das Anliegen vor. Der aber reagiert merkwürdig zurückhaltend und reserviert. Er sagt, ja wissen Sie, Mr. Brown, so einfach geht das nicht. Wenn wir jemanden aufnehmen, dann zunächst einmal probeweise. Und wenn er sich dann für ein halbes Jahr bewährt hat, dann kann er noch mal den Antrag stellen, vielleicht wird er dann Mitglied bei uns. Wir nehmen unser Christsein sehr ernst, wir haben unsere Satzungen, wir haben unsere Ordnungen, die gebe ich Ihnen einfach einmal mit. Gehen Sie damit nach Hause, sprechen Sie noch einmal mit dem Allmächtigen darüber, und wenn Sie dann immer noch Mitglied bei uns werden wollen, kommen Sie noch mal her und wir reden zusammen. Und so war es dann auch, nach einigen Wochen oder Monaten kam Mr. Brown wieder zu diesem Pastor und sagte: Herr Pastor, Sie haben mir einen sehr guten Rat erteilt. Ich habe mit dem Allmächtigen gesprochen. So, und was hatte der Allmächtige zu dir gesagt? Ja, sagt er, Mr. Brown, du musst wissen, dass es sich hier um eine ganz exklusive Gemeinde handelt. Du wirst wahrscheinlich nicht hineinkommen. Ich selber bemühe mich schon seit mindestens einem halben Jahr darum, aber bis heute ist es mir noch nicht gelungen. Meine verehrten Geschwister, diese kleine, wahre Schmunzelgeschichte soll doch etwas deutlich machen. Machen wir es den Menschen leicht, zu uns zu kommen, mit uns zu leben? Das, was ich hier gelesen habe, war das so ein bisschen das Motto eurer Gemeinde. Wir möchten Jesus ähnlicher werden. Wir haben auch ein sehr schönes Motto bei uns in Mannheim. Wir möchten einladende Gemeinde sein, in der die Menschen die Liebe Gottes erfahren und dann irgendwie dann auch einen Platz in der Gemeinde, ein geistliches Zuhause finden. Das ist uns wichtig. Einladende Gemeinde. Gewiss brauchen wir Ordnungen und Satzungen. Wir haben unseren Mannern selbst Ordnungen und Satzungen, eine neue Wahlordnung gegeben, nachdem wir jetzt auch gewählt haben. Das ist alles richtig und wichtig, aber das soll dem Leben dienen und nicht das Leben hindern. Von daher ist es wichtig, dass unsere Türen offen sind, einladende Gemeinde. Und wir haben gemerkt, meine verehrten Geschwister, dass das mehr ist, als Menschen nur zu unseren Veranstaltungen einzuladen. So wichtig das ist, Gottesdienst, Bibelstunden, sondern einzuladen in unser Leben, teilzunehmen an dem, was wir mit unserem Herrn erfahren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir voneinander wissen und erfahren, was wir mit Jesus erleben. Gemeinde, in der wir leben können, befreit aufatmen, dankbar und froh, Hilfe erfahren, Korrektur, Ermutigung. Ja, eine Gemeinde, in der wir leben können, das ist zunächst einmal eine Gemeinde, in der wir wissen, wer wir sind. Wer sind wir? Dazu hat der Apostel Paulus eine ganze Menge zu sagen. Wer sind wir? Wir sind wer? Ich habe das einmal bei uns in unserer Gemeinde im Seniorenkreis so deutlich zu machen. Einmal über die Ehren- und Würdetitel der Bibel und des Neuen Testamentes nachzudenken, wie Gott uns sieht. Eine ganz, ganz großartige Sache. Zu wissen, wir sind wer. Dass wir nicht nur die Ich-Bin-Aussagen Jesu kennen, ganz gewiss auch die, aber auch die Ihr-Seid-Aussagen unseres Herrn. Wir sind wer. Wer sind wir? Nämlich Heilige. Paulus schreibt in diesem Brief an alle Heiligen. All Hallows Eve. Halloween. Was ist daraus geworden? Gell? Alle Heiligen. Der Apostel Paulus will damit sagen, alle Heiligen, die in der Gemeinde zu Philippi. Ich frage, seid ihr Heilige, liebe Geschwister? Wer meint von euch ein Heiliger zu sein, der solle sich doch bitte mal melden. Ah ja, einige Mutige gibt es doch, die sich gemeldet haben. Ich melde mich auch. Wir haben eine Scheu, uns als solche zu bezeichnen, weil wir mit Heiligen so andere geistliche Supervorstellungen verbinden. Aber das ist nicht. Wir sind Heilige, weil wir zu Christus gehören. Wir sind Heilige oder ihr seid Heilige, weil Gott in Jesus Christus seine Hand auf euer Leben gelegt hat. Und gesagt hat, du gehörst zu mir. Ich erinnere mich daran, dass man in einer Jugendevangelisation junge Leute unterwegs waren, so als Reporter, und haben, also unter dem Thema Heilige gesucht, haben sie Leute gefragt, bist du ein Heiliger oder bist du eine Heilige? Wir sind von der Überlegung ausgegangen, wenn das stimmt, dass heute noch Hunderttausende von Menschen jeden Sonntag im Gottesdienst bekennen, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, dann muss es diese Heiligen doch geben. Die haben sich doch nicht nach dem Gottesdienst in Luft aufgelöst. Sie müssen doch noch irgendwo zu finden sein. Heilige gesucht. Sind Sie ein Heiliger? Wird ein Polizist gefragt. Er gibt darauf gar keine Antwort. Sind Sie ein Heiliger, ein Busfahrer? Lassen Sie mich mit diesem Unsinn in Frieden. Alle möglichen Antworten gegeben. Wir haben keine Heiligen gefunden. Heilige gesucht und nicht gefunden. Was sind das denn für Leute, Heilige? Ich habe eine wunderbare Definition gehört. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, aber ich will sie euch trotzdem noch einmal zur Kenntnis geben. Steffen geht in die zweite Klasse und ist ein aufgeweckter Junge. Trotzdem ist er immer noch gerne mit seiner Mutter unterwegs. Heute zum Beispiel beim Einkaufen in der Stadt. Als sie an der großen Kirche am Marktplatz vorbeikommen, sagt er: Mutti, sieh mal, die Fenster sind so schmutzig, dass man gar nicht mehr erkennen kann, was für Bilder darauf gemalt sind. Und in der Tat haben Staub und Ruß die Fenster beinahe völlig zugedeckt. Dann aber geht die Mutter mit Steffen in die Kirche hinein. Jetzt staunt der Junge, wie bunt die Fenster auf einmal leuchten. Verschiedene Figuren sind auf ihnen abgebildet und durch eine dieser Figuren fallen gerade besonders kräftige Sonnenstrahlen. Der ganze Kirchenraum ist erfüllt von dem warmen und farbenprächtigen Licht, das durch diese Glasfenster kommt. Steffen will es genau wissen, deutet mit dem Finger auf die lichtdurchflutete Figur. Wer ist denn das? Die Mutter antwortet: Ein Heiliger, der heilige Martin. Einige Tage später fragt Steffens Lehrer in der Religionsunterrichtsstunde: Wer von euch kann mir sagen, was ein Heiliger ist? Steffen meldet sich und sagt: Ein Heiliger ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint. Meine verehrten Geschwister, gibt es eine bessere Definition für das, was Heilige sind? Heilige sind Menschen, durch die es heller wird. Das hast du so formuliert. Durch die es heller wird, durch die hindurch etwas von dem Licht der Liebe Jesu aufleuchtet. Solche Heilige sind gefragt. Solche Heilige seid ihr. Das machen wir nicht selber. Meine verehrten Geschwister, es geht auch heute immer noch in der Jesus-Nachfolge. Wir werden verwandelt. Wodurch? Durch das, was wir lieben. Wenn die Liebe Jesu in unserem Herzen lebt und wenn wir ihn wieder lieben, werden wir durch diese Liebe verwandelt und hineingestaltet in das Bild Jesu Christi. Und wisst ihr, für mich ist das immer wieder ein Wunder, wie es dem Heiligen Geist gelingt, auf dem Hintergrund unserer je eigenen Biografie Menschen hineinzugestalten in das Bild Jesu. Heilige, durch die das Licht der Liebe Jesu aufleuchtet, in deren Nähe es mir leichter wird, an Jesus zu glauben und Jesus zu vertrauen, in deren Nähe es mir möglich ist, aufzuatmen, wie wir es gesungen haben: Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Und bei diesen Heiligen wird uns berichtet, dass sie in Christus sind und dass sie in Philippi sind. In Christus, das ist ja für den Apostel Paulus nicht nur seine Formulierung, sondern das war für ihn eine ganz neue Lebensdimension. Wenn er sagt, ist jemand in Christus, was ist da passiert? Dann ist er eine neue Schöpfung. Schöpfungsakt Gottes, ihr alle, die ihr da seid, ein Schöpfungsakt Gottes, der euch nicht nur das biologische Leben geschenkt hat, sondern das Leben gegeben, Kinder Gottes zu sein. Die an seinen Namen glauben, Kinder Gottes. Meine verehrten Geschwister, freuen wir uns noch darüber, Kinder Gottes zu sein? Ich werde nicht vergessen, es war in Wolfsburg, bei einer Kindessegnung. Das Kind, das ich gesegnet habe, saß auf dem Schoß der Mutter und ich sagte dann so etwa: Neben der Mutter und neben dem Kind sitzt die Oma des Kindes. Und neben der Oma sitzt der Opa. Nicht etwa der Opa des Kindes, sondern der Opa der Oma des Kindes. Der Opa der Oma des Kindes. Das heißt, der Opa war der Ur-Urgroßvater von diesem Kind. Und vorne saßen 5 Generationen im Gottesdienst. Und ich habe dann gesagt, lieber Bruder Backer, du bist zwar Ur-Urgroßvater, aber du bist zunächst und vor allem doch ein Kind Gottes. Ja, das stimmt, Kind Gottes. Und wenn das stimmt, ihr Lieben, es sind hier auch einige Geschwister, zumindest einige Brüder, ja, einige Geschwister, sage ich mal, die älter als 80 Jahre sind. Was ist das für eine Perspektive zu wissen? Für Kinder ist das Wichtigste? Oder für Kinder liegt das Wichtigste und das Schönste immer noch vor ihnen? Was ist das für eine Perspektive, meine verehrten älteren Geschwister, wenn viele meinen, ja, die Lebenskurve geht nach unten? Da werden Menschen nur noch abgeschoben in irgendwelche Heime. Zu wissen, nein, da tut sich die Tür zu einer lebendigen Hoffnung auf. Wir sind Kinder Gottes und das Schönste kommt noch. So gibt es den Titel eines Buches von Fritz Rienecker und macht uns deutlich, was für ein wunderbares Geschenk, Heilige in Christus zu sein. Und diese Heiligen sind nicht nur in Christus, sie sind auch in Philippi. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, meine verehrten Geschwister. Das ist also nicht nur so zufällig hier gesagt, sondern bewusst so geschrieben, an alle Heiligen, die in Christus und in Philippi sind. Wir sind nämlich nicht in Christus, um in Christus zu sein, sondern wir sind in Christus, um in Philippi zu sein, um in Hemsbach zu sein und in Mannheim zu sein und in Offenbach zu sein, wo also die Gideons unterwegs sind. Mein Respekt und großer Dank dafür, dass es Menschen gibt, ich möchte sagen, von Haus zu Haus und von Schule zu Schule und von Hotel zu Hotel gehen, um das Wort Gottes den Menschen nahe zu bringen. In Philippi zu sein. Das ist eine ganz wesentliche und wichtige Aufgabe, die es immer wieder zu bedenken gibt. In Christus und in Philippi. Und das wünsche ich euch, dass ihr als solche Heilige hier in Hemsbach lebt und den Menschen etwas von dem Licht der Liebe Gottes zeigt. Aber noch eine andere Aussage ist wichtig. Gemeinde, in der wir leben können. Gemeinde, wenn Heilige wissen, dass sie auch noch Menschen sind. Alle Christen, die an Jesus glauben, sind Heilige. Sind aber alle Heilige auch Menschen? Ich erinnere mich daran, dass wir einmal eine Pastorentagung hatten und ein Nachmittag stand unter der Frage, dürfen Pastoren auch so Menschen sein? Ich finde, eine blöde Frage ist das. Natürlich sind sie auch Menschen. Aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Dürfen Pastoren Menschen sein? Das heißt, dürfen Pastoren auch Schwächen haben und Schwäche zeigen? Dürfen Pastoren auch Fehler machen und dazu stehen? Heilige, die Menschen sind. Gemeinde, in der wir leben können, ist, dass wir wissen, wir sind Menschen, wir bleiben Menschen und wollen einander als Menschen sehen mit den Augen Gottes. Das ist mal etwas sehr Wichtiges aufgefallen im Lukas Evangelium, Kapitel 19, da heißt es, da lesen wir, da kommt Jesus nach Jericho und da sieht er einen Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer unter den Zöllnern. Er sieht einen Mann mit Namen Zachäus, ein Oberer unter den Zöllnern. Warum sage ich das? Jesus hat nicht den Zöllner gesehen, sondern den Menschen, der Zöllner ist. Jesus sieht nicht den Politiker, sondern den Menschen, der Politiker ist. Jesus sieht nicht den Pastor, sondern er sieht den Menschen, der Pastor ist. Er sieht nicht den Ältesten oder den Mitarbeiter, sondern den Menschen, der Mitarbeiter, den Menschen, der Älteste ist. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sichtweise, meine verehrten Geschwister. Wir sehen oft den Menschen reduziert auf seine Funktion. Jesus sieht den Menschen. Und den Menschen sehen, das heißt, ihn sehen in seiner Bedürftigkeit, in seiner Fehlerhaftigkeit, in seiner Irrtumsverfallenheit, in seiner Erlösungsbedürftigkeit, so sieht Jesus den Menschen. Und ich denke, der Apostel Paulus hat von seinem Herrn eine ganze Menge gelernt. Zum Beispiel in Galater 6, Vers 1, da steht das Wort, wenn unter euch ein Mensch von einem Fehler überrascht wird. Und Paulus spricht in diesem Zusammenhang von dem Geist, von dem wir gesungen haben, komm Geist und erfülle uns von diesem Geist. Er spricht davon, wenn wir im Geist leben, dann wollen wir auch im Geist wandeln. Das heißt, ganz bestimmte Schritte unternehmen, ganz bestimmte konkrete Taten tun. Wenn wir im Geist leben, dann lasst uns im Geist wandeln. Und zu diesen Leuten, die im Geist leben, sagt er, ihr bleibt Menschen und ihr könnt von einem Fehler überrascht werden. Eigentlich müsste man sagen, von einem Fehler oder bei einem Fehler ertappt werden. Es steht hier das gleiche Wort wie in jener Geschichte von der Ehebrecherin. Diese Frau, die man beim Ehebruch ertappt hat. In flagranti. So ist es hier gemeint. Wenn einer von euch in flagranti ertappt wird, dann nicht großes Entsetzen, sondern dann helft ihm zurecht. Mit sanftmütigem Geist und dann auch nicht so von oben nach unten, sondern denkt daran, auch ihr steht in der Gefahr der Versuchung. Meine verehrten Geschwister, Gemeinde, in der wir leben können, in der wir aufeinander Acht haben und einander zurechthelfen, dass wir wieder auf die Beine kommen. Ich habe es euch gesagt, 65 Jahre gehöre ich zur Gemeinde. Ich habe Menschen kennengelernt, die mir so zurechtgeholfen haben, die mir ein Wort zugesprochen haben und ich gemerkt habe, das ist ein Wort meines Herrn, die mir die Hände aufgelegt und gesegnet haben und ich gemerkt habe, das sind jetzt die Hände Jesu, die auf meinem Haupt liegen und ich empfange neue Kraft und neue Zuversicht. Großes Erbarmen mit Menschen, die gescheitert sind. Nach dem Gesetz, ja, da hätte man Steine werfen müssen, wie immer diese Steine auch aussehen mögen. Nach dem Evangelium, wir helfen einander zurecht. Gemeinde, in der wir leben können. Das ist eine Gemeinde, füge ich noch hinzu, in der wir füreinander danken. Gemeinde, in der wir füreinander danken. Ich danke meinem Gott für euch alle, so oft ich an euch denke, und ich tue das Gebet mit Freuden und alle Tage. Füreinander danken. Da schreibt der Apostel Paulus, ich will das hier nur mal aufzählen. Er schreibt es hier in Kapitel 1, Vers 3, in Kapitel 2, Vers 13, in Römer 1, Vers 8, in 1. Korinther 1, Vers 4, in Kolosser 1, Vers 3, in 1. Thessalonicher 1, Vers 2, 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Ich will sagen, immer und immer wieder, ich danke meinem Gott für euch. Gemeinde, in der wir leben können, eine Gemeinde, in der wir füreinander danken. Und ich bin überzeugt, das ist für den Apostel Paulus hier nicht so ein psychologischer Trick. Erstmal so ein Lob aussprechen, um dann umso klarer und deutlicher auch Kritik anzuwenden. Nein, das ist tiefste Überzeugung. Ich danke meinem Gott für euch. Ich kann nirgendwo lesen, dass der Apostel Paulus einmal gesagt hätte, ich danke dir, mein Bruder, oder dir, meine Schwester. Das darf natürlich auch sein. Nein, er hebt den Dank auf eine andere Stufe. Er sagt, ich danke meinem Gott für dich. Für Dank, meine verehrten Geschwister. Welche Rolle spielt dieser Fürdank? Im Griechischen steht hier das Wort Eucharisto. Eucharistie. Heute noch in der katholischen Kirche die Messe, Mahlfeier. Eucharistie, da steckt das Wort Eu drin und das heißt immer wieder gut und schön wie Euangelium oder Evangelium und dann steckt das Wort Charis drin, das heißt, ich danke meinem Gott, weil er durch dich mein Leben reich macht, weil du eine gute Gnade Gottes für mich geworden bist, Ich danke meinem Gott. Wir kennen die verschiedensten Formen des Betens, Fürbitte und Anbetung und Lob und das ist alles richtig und wichtig. Möchte ich nur sagen, es gibt eine Fürbitte, so habe ich es erfahren, die kann bedrückend sein. Ich erinnere mich an eine Zeltmission, zu der ich als Evangelist eingeladen war, in Westdeutschland mit dem großen Missionszelt. Und wir hatten am Anfang so ein bisschen Probleme und Schwierigkeiten. Und wir sind zusammengekommen zum Gebet, zur Fürbitte. Und dann haben sie gebetet, ach lieber Herr, gib doch unserem Bruder Rauber, dass er endlich das richtige Wort sagt und dass die Leute das verstehen und so. Und das, also ich bin bei jeder Bitte bin ich innerlich zusammengezuckt. Und wir haben uns dann gesagt, nein, also wir wollen doch danken. Wir haben doch allen Grund zu danken, dass das Zelt hier ist, dass wir das Evangelium haben, dass so viele Menschen kommen. Und wir haben angefangen zu danken und wir haben erlebt, dass über dem Dankgebet sich Türen geöffnet haben und eine kleine Erweckung aufgebrochen ist und viele, viele Menschen von der Kraft des Evangeliums berührt worden ist. Für bitte, wichtig, meine verehrten Geschwister, ich wünsche es euch von ganzem Herzen, einfach einmal zusammen zu sein, in einem Hauskreis oder sonst wo in der Bibelstunde und das zu praktizieren, nur in Redezeichen gesetzt, füreinander zu danken. Ich danke dafür, dass Gott dich mir an die Seite gegeben hat. Und wofür dankt der Apostel Paulus in dieser speziellen Situation in Philippi? Für die Gemeinschaft am Evangelium. Gemeinschaft, Koinonia. Das ist kein Wort der Evangelien, sondern ein Wort der Apostelgeschichte und der Briefe. Wisst ihr, wo das Wort Gemeinschaft das erste Mal vorkommt? Das soll eigentlich jeder Baptist wissen. Apostelgeschichte 2, 41. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Da kommt das Wort Gemeinschaft im Neuen Testament das erste Mal vor. Gemeinschaft, und das heißt geben und nehmen, sich gegenseitig öffnen, einander mitteilen, was wir erfahren und was wir erlebt haben. In dieser Gemeinschaft, meine verehrten Geschwister, da lernen wir es, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Das ist ein Lernprozess, das zu lernen. Hier ist nicht nur die Kausalität gemeint, wie Christus, nein, weil Christus, sondern die Modalität wie Christus. Nicht nur nehmt einander an, weil euch Christus angenommen hat, sondern wie euch Christus angenommen hat. Und wie hat er das gemacht? Wie hat er uns angenommen? Voraussetzungslos. So wie wir sind, so hat er uns angenommen. Aber er wird uns nicht so lassen, wie wir sind. Er wird uns verändern und wird uns hineingestalten in sein Bild. Wir lernen in der Gemeinde einander zu brauchen, ohne einander zu gebrauchen. Kennt ihr den Unterschied? Wenn ich den anderen brauche, dann sage ich, du bist wichtig für mich. Ich brauche dich, damit das Leben gelingt. Du an meiner Seite, das ist ein ganz großes, ein wunderbares Geschenk. Wenn ich aber den anderen gebrauche, dann reduziere ich ihn auf seine Funktion. So wie er mir vielleicht am nützlichsten ist. Wir lernen in der Gemeinde einander zu brauchen, zu wissen, wir sind aufeinander angewiesen. Wir haben uns nicht zufällig ausgesucht, sondern Gott hat uns so wie wir sind einander zugeordnet, damit wir auf dem Wege bleiben in der Nachfolge unseres Herrn. Und noch ein letztes möchte ich gerne sagen, Gemeinde, in der wir leben können, eine Gemeinde, in der wir füreinander Hoffnung haben. Ich bin voller Zuversicht, euer Werk des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung hat Gott unter euch angefangen. Und er wird es vollenden. Diese Zuversicht hat der Apostel Paulus, oder haben wir nicht aufgrund besonders günstiger Rahmenbedingungen wie guter Infrastruktur oder Umfrageergebnisse oder Erweiterungsbauten. Ich kann euch nur begrüßen für das, was ihr vorhabt. Wir waren am letzten Sonntag, waren wir in Dortmund. Und auch da zum Gottesdienst, Feldherrnstraße. Da diese Christuskirche ist völlig umgebaut worden, total entkernt worden. Und das ist jetzt ein wunderschönes Gemeindehaus. Ganz hell, viel Glas. Wenn man da hineinkommt, fühlt man sich wohl. Ich habe mit dem Gemeindeältesten gesprochen, mit Manfred Primke, der sagte zu mir, ob du es glaubst oder nicht, jeden Sonntag kommen Menschen und ein Drittel der Leute, die kommen, kenne ich nicht. Das heißt, ein Drittel sind Gäste. Durch dieses neue, helle, freundliche Gemeindehaus, ja, hat die Gemeinde auch neuen missionarischen Schwung bekommen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, einen neuen, offensiven Schwung, eine neue offensive Motivation, nach vorne zu gucken und nach vorne zu gehen. Es ist das Werk des Herrn. Auch hier in Hemsbach. Da waren nicht vor, ich weiß nicht, wie lange gibt es die Gemeinde? 50, 60 Jahre? Bitte? 60 Jahre. Waren nicht so einige Gemeindegründungspraktiker da, die das gemacht haben? Das ist richtig und wichtig, sondern der Herr hat es begonnen, meine verehrten Geschwister. Und darum ist Zuversicht kein menschlicher Optimismus, sondern Vertrauen in die Wirkmächtigkeit des Wortes und Geistes Gottes. Gott wird das Werk vollenden. Und der Apostel Paulus sagt einen Vers später, ich denke so von euch allen. Das heißt, nicht nur einige Superchristen, sondern er hat für euch alle das Vertrauen und die Hoffnung, dass das begonnene Werk auch vollendet wird zur Ehre Gottes und zum Wohl und zum Heil der Menschen. Meine verehrten Geschwister, das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr Hoffnung wagt. Hoffnung, weil Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Was trägt denn heute noch eigentlich unser Leben? Worauf können wir uns verlassen? Und was ist unsere Freude? Ist das noch unsere Freude, auch eure Freude? Was Luther in dieser unnachahmlichen Art und Weise in seinem Katechismus gesagt hat, das ist meine Freude, dass ich im Leben und im Sterben meines Heilandes Jesu Christi Eigentum bin, der mich erkauft hat mit seinem Blut. Wissen wir noch, wo wir hingehören? Wisst ihr, wer ihr seid? Meine verehrten Geschwister, ihr seid wer? Angesehene Gottes, mit Würde beschenkt. Stellt euch das einmal vor. Dennoch bleibe ich stets bei dir, Psalm 73, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand und du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Gott wird euch ehren. Das sagt auch Jesus, wer mir nachfolgt und an mich glaubt, den wird mein Vater ehren. Herr, gilt das auch für mich? Ja, für mich und für dich. Und dafür danke ich. Ich schließe mit einer kurzen Geschichte. Ein Weizenhalm steht einsam auf dem kahlen Feld. Wie schön, denkt er, kein Ärger mit anderen Leuten. Er merkt nicht, wie hohl die Ehre bleibt. Der Sturm tobt übers Feld. Der Halm knickt um, liegt tot am Boden. Es gibt kein Brot. Ein Weizenfeld aber, wie Brüder und Schwestern dicht beieinander, die vielen Halme mit Brot beladenen Ehren, der Sturm tobt übers Feld, die Halme wiegen sich im Wind, geben sich gegenseitig Halt, sie bauen einander ein bergendes Haus und drinnen wächst das Brot. Das wünsche ich hier der Gemeinde in Hemsbach, dass ihr Brot habt. Das hat Macht. Die hungernden Menschen, die nach dem Brot des Lebens verlangen haben. Und dass ihr Wasser habt. Auch davon war ja hier die Rede, von dem Wasser, von dem Strom des Lebens für die vielen, vielen Durstigen in unserer Zeit. Und ich schließe und grüße euch mit dem Wort der Zuversicht. Ich bin gewiss, dass Gott, der in euch das gute Werk des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung begonnen hat, der wird's vollenden. Verlasst euch drauf. Gott steht zu seinem Wort. Gelobt sei Gott. Halleluja. Amen.